Die Fassade meiner Straße. 1. Die Fassade meiner Straße, ein altes, zerfressenes Gesicht. Haus Nummer 13, drei Fenster im ersten Stock, drei Zimmer, die Toilette auf halber Treppe. Ich komme aus der unteren Stadt, vom Anger, vom Mühlgraben. Was wird aus diesem Viertel, fragte Lehrer Hora, als er über die Architektur der Zukunft sprach. Es wird wohl abgerissen, sagte er. Woher kommt der Salpeter? Woher die Feuchtigkeit, die Nässe, die Fabriken? Polacken, Grobzeug, Proleten sind keine unbekannten Vokabeln. Ich hab gehört und gesehen, ruft der Pole aus Wettengels Haus, wenn er Sonnabendnachmittag vor dem Gartentor steht. In Filzpantoffeln, schwarzhaarig und allein. Wir sind besetzt, sagt der lange Karl und zeigt mir seinen Hirschfänger. Wir haben den Krieg verloren. Ich gehe zur Marine. Schöne Uniform, gute Bezahlung, endlich raus aus diesem Nest. Zwei Kinos, drei Kirchen und ein Wasserturm als Wahrzeichen auf Postkarten. Was ist das schon? Ich hätte auch gern einen Hirschfänger, sage ich. Siehst du, sagt der lange Karl und legt die Klinge flach auf die Handfläche. Es reicht. Spielen wir Fußball oder Verstecken? Und die Autobahn hält ewig. Kein Schlagloch, keine Frostaufbrüche, nicht wie der heutige Straßenbau. Oder gibt es Einwände? Fragt Herr Moormann aus der Elf. Auf dem linken Grünstreifen vor der weißen Sander Brücke wachsen Birkenpilze, Richtung Waldkirchen Ziegenbart und Maronen. Ich weiß, ich kenne die Stellen. 2. Und mein Vater war Lehrling im Elektrogeschäft Kluge, dann Geselle, dann Soldat. Ich war im Krieg, sagt mein Vater. Zurück kam ich auf Krücken. Mein jüngerer Bruder kam nicht. Er blieb in Afrika mit 20 Jahren mit zerschossener Brust. Seine Brieftasche liegt im Stubenschrank. Erzähl weiter, sage ich. Ich kann nicht weiter erzählen, sagt mein Vater. Wir waren jung, wir haben nichts gewusst. Als ich nach Berlin kam und die U-Bahn-Schächte sah, mit Wasser hat er sie volllaufen lassen. Und die Frauen und die Kinder, von wegen Führer, dieser Verbrecher, sagt meine Mutter. Das zerquälte Schweigen am Abendbrottisch, wenn ich fragte, wieso nichts gewusst. Ach ihr, was wisst denn ihr? Türen schlagen, Fotoalben. Ich habe dich gesehen, lachend unter einer Hakenkreuzfahne. Arbeitseinsatz bei Gotha im Herbst 38. BDM, Bund Deutscher Mädchen. Ach ihr. Dieser schrille, hilflose Ruf aus der Küche, bevor sie ins Bett ging oder zur Arbeit wie jeden Tag. Dein Blauhemd ist gewaschen und hängt im Schrank. Ach ihr. 5. Die Panzer fuhren durch unser Viertel. Ich stand am Annenplatz und habe sie gesehen. Eine Frau winkte, eine Arbeiterin aus Starks Weberei. Andere starrten nur oder unterhielten sich leise. Jetzt sind die Tschechen dran, hörte ich einen Mann sagen. So schnell geht das heute, in 2, 3 Tagen, ohne Blutvergießen, die Technik, sagte er. Bernd Seidel aus meinem Haus wurde verhaftet, weil er Dubček an die Wände gepinselt und dann große Reden geführt hatte in der Milchbar. Und? Nichts. Schweigen, Getuschel, Achselzucken, denken Sie an Ihre Zukunft, dieser Satz. Der Unterricht ging weiter. Wir leben in einer sozialistischen Gesellschaft. Die Arbeiterklasse ist bei uns die führende Klasse. Sie hat die Macht im Staat. Das prägen wir uns bis zur nächsten Woche ein. Vielleicht schreiben wir eine Arbeit. Gibt es Fragen? Und wenn es Fragen gab, nahm Börner ein großes Lineal und schlug an die Tafel auf Punkt 2 oder 3. Nachdenken, sagte er. Was steht hier? Lesen Sie vor, laut und deutlich. Oder das behandeln wir in der nächsten Woche. Oder das gehört nicht hierher. Oder sehen Sie West. 6. Und wen sah ich, wenn ich früh zur Schule ging? Wer kam mir entgegen, 5:45? Männer mit Brotbeuteln und Zigaretten im Mund. Frauen, verschlafene Kinder an der Hand, die weinten oder gar nichts sagten? Waren das die, über die ich Sätze hersagen konnte, die an der Tafel standen oder im Staatsbürgerkundebuch oder in der Zeitung? Wer kam mir da entgegen auf dem Weg zum Unterricht, mit solchen Gesichtern und solchen Augen und solcher Hast?
Das war Jürgen Fuchs. 5 Minuten, die er gelesen hat, im damaligen Funkhaus des RIAS in Schöneberg, dem Funkhaus, in dem heute unser Programm Deutschlandradio Kultur produziert wird. Jetzt liest Hertha Müller aus Der Blick der kleinen Bahnstationen.
Der Blick der kleinen Bahnstationen. Am Anfang des Romans Fassonschnitt ist das Ich kein Ziviler mehr und noch kein Soldat. Ein Halbwüchsiger, für 1,60 Mark frisch und sehr kurz geschorener, geht zur Sammelstelle, um mit dem Zug zur Armee abzureisen. Es ist erst 1 Jahr nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Und als ob das noch nicht reichte, dass man gerade jetzt zur Armee eingezogen wird, soll der Halbwüchsige auch noch Grenzsoldat werden. Er weiß, dass dort nicht bloß fingierte Manöver und Übungsschießen stattfinden, sondern per Schwur und Pflicht Menschenjagd eines repressiven Staates auf Unschuldige, die diesem Staat entkommen wollen. Die Blätter der Kastanienbäume liegen braun und trocken auf der Bahnstraße. Die Sonne scheint durch die Schornsteine der Textilfabriken. Es ist Herbst, ein Novembertag, der 4. des Monats. Kein Regen, kein Wind. Hoch über den Dächern sind helle, dünne Wolken zu sehen, die keine Ahnung haben. Auf der kleinen Mauer neben der Tankstelle gegenüber der Kreisleitung der Partei zählt ein Junge Kastanien. Ein dicker, kurzer Stock liegt neben ihm. Ein Wurfgeschoss, das er in die Bäume schleudert, wenn keine Fußgänger kommen. Jetzt kommen Fußgänger. Mit Koffern und komischen Augen. Wie Schüler, wie Touristen, wie Schafe, wie Gefangene sehen sie aus. Einer in Uniform hat die Aufsicht. Das ist unverkennbar. Er läuft sehr gerade, hält Abstand, weiß den Weg. Ein Güterzug bremst oben am Bahndamm, schneidend und schrill. Wechselt einer die Straßenseite, kehrt einer um und geht seiner Wege. Ein Trabantkombi hupt ohne erkennbaren Grund. Jetzt fliegt der dicke, kurze Stock durch die Bäume, berührt einen Ast, schlägt hart auf. Wo ist der Junge? Fortgegangen? Wer weiß? Zitat Ende. Ein Schönwetterherbst, wie wir ihn oft auf den Straßen haben. Die Einberufungszeit macht diese Kastanienzeit ganz anders, drohend. Der fleischige Stachelmantel der Kastanien, ihre Kugeln glänzend glatt, wenn er sie fallen lässt. Gleichen die jungen Männerköpfe fast kahlgeschoren durch Befehl, nicht den nackten Kugeln der Kastanien? Für diesen jungen Soldaten tut der alleinspielende Straßenjunge zweierlei. Außer mit dem Stock nach Kastanien werfen, wirft er auch einen Blick in das von nun an vom Staat requirierten Leben. Wie der Straßenjunge die herabfallenden Kastanien zählt, so wird dieser Soldat bald die Tage zählen bei der Armee. Der Vergleich wird nicht vom Autor angestellt, sondern vom Leser. Die beiden Dinge geraten allein durch die Satzfolge ineinander, durch scharfe Beobachtung, so direkt und nackt wie das Augendrehen. Der Dialog entfernt sich nicht vom Wortwechsel. Die Sätze behalten den Redetakt. Sie unterlaufen das Gewöhnliche, indem sie ihm zum Frösteln nahe treten. Der Tag, der Monat, der Ort, die Personen. Bei Jürgen Fuchs bleibt alles im Besitz eines Klarnamens und jedes bleibt, wie es wirklich passierte. Keine Fiktion im Inhalt, nur Erfindung im Ausdruck. Auf dem Millimeterpapier der Wirklichkeit trifft der Autor die richtige Wahl der Momente. Mal wird erwähnt, mal übergangen, es wird gestreift oder vertieft, wieder aufgegriffen oder fallen gelassen, insistiert oder abgebrochen. Diese spannende Dramaturgie ist dem Erlebten nicht ohne weiteres abzuluxen. Sie muss durch Sprache erfunden und literarisch konstruiert werden. Weil dies Jürgen Fuchs so gut gelingt, glaubt man, die Wirklichkeit hat sich in diesen Texten selbst aufgeschrieben. Dass die Spracharbeit so unauffällig wird, kommt aus dem Sprachgefühl des Autors. Er erzeugt das Verletzbare im Zusammenhalt der Sätze, dieses lange Schwingen der kurzen Momente, wenn sich beim Lesen ein Bild im Kopf niederlässt. In der Art, wie sich die Einberufungs- und Kastanienzeit berühren, entsteht dokumentarische Prosa.
Martha Müller, sie las Der Blick der kleinen Bahnstationen. Ich möchte jetzt in einer Podiumsrunde über Jürgen Fuchs sprechen. Meine Gäste sind Menschen, denen Jürgen Fuchs sehr viel bedeutet hat, die ihm viel bedeutet haben. Lilo Fuchs, seine Witwe, ich begrüße Sie zuallererst. Hertha Müller, Schriftstellerin, sie hat eben für uns gelesen. Ralf Giordano, Schriftsteller auch er und wenn es Not tut, zorniger alter Mann. Und Wolf Biermann, Biermann eben. Lilo Fuchs, was hätte Jürgen Fuchs noch gemacht? Was hätte er Ihrer Ansicht nach noch machen wollen, noch machen sollen, wäre er nicht mit 48 Jahren gestorben?
Na, er hatte in den 90er Jahren, wo ja dann auch seine Erkrankung dazu kam, immer den Wunsch, dass er erstens am Leben bleibt und dass auch die ganzen aufregenden Zeiten der Aktenöffnung und zur Kenntnis nehmen, auch der wirklich erschütternden Sachen, was man da alles so lesen konnte, hatte er eine tiefe Sehnsucht, einmal diese, was dann Magdalena hieß, das war in seiner Planung nur ein erster Teil, er wollte noch zwei weitere Teile in Ruhe schreiben, er wollte vielleicht Theaterstücke schreiben, was ihm immer schon viel Spaß gemacht hätte, aber er wurde eben ein bisschen durch alle Ereignisse und durch diese Erkrankung und seinen Tod daran gehindert.
Hertha Müller, wie haben Sie Jürgen Fuchs kennengelernt?
Ich habe Jürgen Fuchs in der DDR nicht gekannt, aber wir haben uns dann, als wir uns kennengelernt haben, haben wir sehr oft auch miteinander telefoniert. Er war ein sehr schüchterner, fast schüchterner Mensch, zurückhaltend. Er hatte eine sehr zarte Konsequenz. Und das war das, was so fantastisch war, was einen auch so beeindruckt hat. Und dadurch war er auch so glaubwürdig.
Ralf Giordano, ich habe eine Stelle gefunden von Ihnen, da haben Sie über ihn gesagt, er war von erschütternder Ehrlichkeit. Was haben Sie damit gemeint?
Ich habe Jürgen Fuchs unmittelbar nach seiner Ausweisung, also 1977, kennengelernt. Tempelhofer Damm, 1954. Und er war sehr misstrauisch, mit Recht. Denn es hat ihn gerade der Bayerische Rundfunk, das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks, besucht. Er hat die Leute beschnuppert und hat gesagt, euch gebe ich kein Interview. Worauf der Kollege gesagt hat, können sich das finanziell überhaupt erlauben. Ja, da hat er beides. Ja, eben die grausame DDR-Wirklichkeit hinter sich und dann die Unsensibilität Dissidenten gegenüber im Westen. Das war auch für mich eine Lektion, dass man mit ihm sehr, sehr vorsichtig umgehen musste. Es war aber eigentlich von vornherein etwas ganz Seltsames da, was sich in meinem Leben nicht wiederholt hat. Nämlich, er hätte mein Sohn sein können, vom Lebensalter her. Ja, ich 1923 geboren, er 1950. Ja. Aber er war der Senior. Ich war der Junior. Ich bedauere, ihm dieses Geständnis nicht mehr machen zu können, auch damals nicht gemacht habe, aber so war es. Er war von einer gläsernen Ehrlichkeit. Ich wusste, dass ich von meinen erlittenen und erkämpften Kriterien von Jürgen Fuchs nie enttäuscht werden würde. Nie. Außerdem, er hatte Angst gehabt vor dem mächtigen wenn sie die Macht haben und wozu sie fähig wären, waren und sind. Und genau dieses Gefühl ist mein Lebensgefühl gewesen, lange schon, aus der Nazizeit, die Furcht vor dem jederzeit möglichen Gewalttod. Da hat sich etwas Verwandtes hergestellt zwischen ihm und mir.
Wolf Biermann, Sie haben ihn in Jena bereits kennengelernt.
Die Tochter meines engsten Freundes in der DDR, Robert Havemann, Sibylle, studierte in Jena Sozialpsychologie. Und da hatte die Bille eben einen interessanten Freund. Der war ein bisschen weiter als sie im Studium. Und natürlich war sofort erkennbar, das war dort der Oberaffe in der Horde. Das war der wichtige Mensch da, der den Ton angab, auf den sie hörten und der diese Stellung natürlich nicht errungen hatte, weil er das Maul so aufriss und weil er so angeberisch war, sondern im Gegenteil. Er konnte es sich leisten, sehr leise zu sein. Aber er hatte einen großen Vorsprung an Wissen vor diesen Studenten da. Er hatte zum Schrecken der Parteiführung wirklich Marx gelesen. Also er war nicht abgefüttert mit dem, was wir ironisch nannten Maximus Leninus, sondern an ihm konnte man sehen, dass wenn Marx noch gelebt hätte in der Zeit in Jena, hätten sie den noch vor Fuchs und uns allen totgeschlagen. Das heißt, er war auch besser bewaffnet im Streit der Welt.
Er wollte ja ein guter Sozialist sein.
Na, er war sogar Mitglied, der SED. Das war damals nichts Besonderes. Ein junger Mann, der auffiel, weil er alles so ernst nahm. Er war überhaupt ein sehr ernster Mensch. Ne? Also ein Faxenmacher war das nicht.
Nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann und den Protesten dagegen wanderte Jürgen Fuchs für, ich glaube, 9 Monate ins MFS-Gefängnis Hohenschönhausen aus. Dann kam es zu ihrer Ausreisung, um das mal so zu nennen. Das heißt, zu der erzwungenen Übersiedlung nach West-Berlin. Man hat sie nicht in Ruhe gelassen, auch dann nicht. Sie wurden zum Objekt von sogenannten Zersetzungsmaßnahmen. Was ist da passiert in West-Berlin?
Ja, wir wussten, dass wir abgehört werden. Das hat man dann sehr häufig gemerkt. Wir haben zwar Briefe geschrieben, aber eben kürzer. Ich habe dann gar nicht mehr geschrieben. Ja, und dann gab es Zeiten, wo sie sich, was man später Zersetzung auch nannte, also wo sie sich richtig was einfallen ließen, also Nervereien um uns von unseren kleinen Unterstützungen, wie man sagt, der Friedensbewegung, der Bürgerrechtler in der DDR abzuhalten, uns zu beschäftigen, zu nerven, zu verunsichern, zum Beispiel wochenweise nachts Taxis bestellen, immer so gegen 3, die dann klingeln, Schlüsseldienste, die irgendwelche Schlösser aufmachen wollen, oder große Fleischplatten von Partyservice uns bringen, weil wir irgendwas feiern wollen. Und das alles immer so hintereinander, das war schon ein bisschen, oder die erste Einlage war, wo ich die Tür öffnete, dass ein Mann mit so großen Stahlflaschen kam und bei uns, also der sagt, ich komme von der Schabenbekämpfung, er wolle bei uns Schaben bekämpfen. Ich habe mich natürlich, jetzt lache ich, aber ich habe mich sehr erschrocken, bin erstmal aus der Wohnung rausgerannt. Mein Mann war da nicht da und also nur mal als Beispiel, das gehörte eben zu diesem Kapitel, was später Zersetzung hieß. Und viele Jahre später haben wir in den Akten tatsächlich gefunden, dass da ein paar Leute sich solches zum Beispiel ausgedacht haben.
Herr Müller, auch Sie haben sowas oder sowas Ähnliches erlebt, den langen Arm der Securitate. Was sagt dieser Hass, was sagt dieser Vernichtungswille, der nicht aufhört, über das Wesen der Diktatur aus?
Also als ich selbst aus Rumänien weggegangen bin, ausgereist bin, das hat man mir auch gesagt, dass man wird mich überall finden. Und das wusste man ja auch, dass also Geheimdienste können überall alle Menschen erreichen, wenn sie das wollen. Selbstverständlich, die Methoden sind immer dieselben. Ne? Und das sind halt Schikanen. Und natürlich soll man an diesen Schikanen auf Dauer zerbrechen, weil es einem die Nerven so aufpeitscht. Man soll sich nirgends sicher fühlen. Man soll immer merken, dass man erreichbar ist und dass es nichts und keinen Ort gibt, an dem man wirklich geschützt ist. Und das macht einen auf Dauer kaputt.
Auf dem Grabstein von Jürgen Fuchs, der ja in Mariendorf sein Grab hat, steht: Ich schweige nicht. Wolf Biermann, sich das Maul nicht verbieten lassen. Woher nimmt man die Kraft?
Aus der Angst. Nur Narren fürchten nichts, heißt es im Gedicht Enfant perdu von Heinrich Heine. Der wusste das natürlich. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, ob man die Angst überwältigt oder ob man überwältigt wird von der Angst. Das ist der Kriegsschauplatz in so einem totalitären Regime. Und in wesentlich bequemerer Form gibt es dieses Problem in jeder Gesellschaft, auch in dieser hier. Das ist doch klar. Und das Verrückte, das wir alle mehr oder weniger deutlich erlebt haben und begriffen haben, ich habe es jedenfalls deutlich erlebt nach meiner Ausbürgerung 76. Man hat gar nicht die größte Angst vor den größten Bedrohungen, die natürlich in so einem Diktatursystem viel brutaler sind. Das geht ja auch auf Leben und Tod. Mich haben sie auch zweimal umbringen wollen. Und das haben wir ja erlebt und überlebt. Und das beeindruckt einen ja doch ganz schön. Aber das Verrückte und auch Komische ist es ja, dass man noch mehr Angst hat vor Bedrohungen, auf die man nicht gut trainiert ist.
Herr Tamela.
Ich habe das auch oft gesehen, dass Leute, die zum Beispiel völlig unbehelligt gelebt haben, wenn bei denen etwas kam, waren sie viel schneller nervlich am Ende als diese anderen, die ständig mit solchen Dingen zu tun hatten, weil man gezwungen wurde, einzuordnen. Und man hat es, ja, es gab eine Übung. Es ergibt eine Art von Übung. Die Angst ist eingeübt und man lernt, man wird gezwungen, damit umzugehen. Und in dem Maße, in dem das sich auf längere Zeit fortsetzt, wird sie zu einer Art von beherrschbarer Normalität, was immer das auch bedeutet. Während ich dann oft gesehen habe bei Leuten, die völlig unbehelligt gelebt haben und plötzlich kommt ein Securitate oder was, dass diese Leute natürlich sofort zusammengebrochen sind. Außerdem, man kann nie wissen, wie viel Angst man aushält. Dafür gibt es nur einen inneren Kompass und den kann man nicht befragen, sondern der weiß es nur dann, wenn es passiert. Und es gibt Menschen, die zerbrechen schnell und es gibt Menschen, die halten viel mehr aus, nervlich. Es hat mit der inneren psychischen Struktur, weiß der Teufel, mit was allen Dingen, die die Person ausmachen, zusammen. Und man kann das nicht von außen einordnen. Selbst wenn Freunde zerbrechen, merkt man das oft erst, wenn man ganz spät mit ihnen dran ist. Und sie selber merken es manchmal ja auch nicht, weil man ja nicht zerbrechen will. Und das sind alles Mechanismen, die sind fast undurchschaubar. Und wir sollten hier auch sagen, dass wir ja auch gar nicht wissen, warum Jürgen Fuchs gestorben ist. Dass es da Verdacht gibt und dass dieser Verdacht nicht bewiesen ist. Aber wir können diesen Verdacht auch nicht ganz ausblenden mit Bestrahlungen. Und das ist ja auch so eine Gemeinheit, nicht? Und das macht mich ja, wenn man das überlegt, wenn man die Stelle in Jürgen Fuchsens Buch sieht, wo der Stasi-Typ sagt, er soll den Kaffee trinken, er sagt, er trinkt ihn nicht und sagt, ob er denn Angst hat, es sei ein Mittelchen drin. Das haben wir gar nicht nötig. Wir haben nämlich Zeit. Das sind Sätze, von denen kriegt man heute das Gruseln. Und bei diesen Sätzen muss ich mir heute immer etwas denken.
Ja, wir sollten vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle sagen, es gibt im juristischen Sinne keinen Beweis dafür, aber es gibt gleichwohl gute Gründe zu der Annahme, dass Jürgen Fuchs bewusst radioaktiver Strahlung ausgesetzt wurde und dass das die Ursache seines Todes war. Ralf Giordano.
Jürgen Fuchs hat lange genug gelebt, um zu erkennen, zu registrieren, dass die Täter wieder einmal davongekommen sind. Ja? Das ist die schrecklichste Jahrhundertbilanz des 20. Jahrhunderts und wahrscheinlich auch des 21. Jahrhunderts. Wenn ein Gewaltregime abgelöst wird durch eine Demokratie, kommen die Täter davon. Das gilt nicht nur für das Deutschland nach Hitler, es gilt auch für das Italien nach Mussolini, es gilt für das Spanien nach Franco, es gilt für alle die faschistischen Diktaturen in Südamerika, es gilt für die ehemalige Sowjetunion und es gilt auch für die DDR. Und da kann einem wirklich Angst und Bange werden, ja? Dass die Täter von morgen eines wissen, ihnen kann eigentlich gar nichts passieren, wenn das Regime abgelöst wird durch eine Demokratie. Irgendwo ist da eine Achillesferse-Demokratie, dass sie mit diesen Tätern nicht fertig wird.
Herr Tamöller, Sie haben Jürgen Fuchs eben literarisch gewürdigt in Ihrem Essay. Warum muss man Jürgen Fuchs heute noch lesen?
Also ich fand die Bücher von Jürgen Fuchs schon immer sehr intensive, gute Bücher, gute Literatur. Ich habe mich sehr oft geärgert über die Kritiken in den Zeitungen. Ich glaube, die Westkritik, Literaturkritik, sie hatte einfach den Kopf nicht frei. Sie hat den Jürgen Fuchs immer eingeordnet, politisch, und das war ihr suspekt, vielen. Vielen Linken war das suspekt. Und da hat man immer diesen Dissidenten oder diesen Querdenker hat man immer angegriffen. Man hat seine Literatur eigentlich nie als Literatur wahrnehmen wollen. Und die Bücher sind literarisch so großartig. Wenn wir über die DDR Bescheid wissen wollen oder über Diktaturen, warum sollen wir allgemein reden? Wenn man die Bücher von Jürgen Fuchs liest, dann weiß man es. Dann muss man sonst nichts, man muss da nicht herumreden. Wenn man das lesen würde, dann könnten heute nicht Leute zum Beispiel wie der Herr Gysi oder wie sich ins Parlament stellen und rumreden oder verharmlosen. Und die ganze PDS oder wie sie heute in die Linke aufgegangen ist. Wenn man die Bücher von Jürgen Fuchs liest, dann wüsste man Bescheid. Und darum ist es auch so wichtig, sie zu lesen. Da muss man über die DDR sonst gar nichts mehr sagen.
In Jürgen Fuchs war der kreative Kreisel. Er war ein schöpferischer Mensch und ich habe mich manchmal gefragt, was wäre, wenn er unter anderen Bedingungen groß gewesen, geboren worden wäre und sich damit auseinandergesetzt hätte. Eines ist sicher, auch wenn die politischen Bedingungen anders gewesen wären, alles, was Jürgen Fuchs gesagt, geschrieben und gedacht hatte, drehte sich um das Humanum, um das in dieser Welt, dass es mit sich bringt, dass jeder sein Molekül versucht, dass sie ein bisschen bewohnbarer wird, als sie jemals gewesen ist. Das ist ein Prinzip gewesen.